Buchhändlerin. Wir lesen vor. Theodor Fontane, Wanderung durch die Mark Brandenburg. Er hat hier nicht nur Landschaften beschrieben, sondern auch Menschen porträtiert. In dem Band Das Oderland Teil 1 habe ich Hans Sachs von Freienwalde entdeckt. Die Straßen in Freienwalde sind Hügelstraßen und führen bergauf und bergab. Die belebteste derselben, die Berliner Straße, haben wir eben ihrer ganzen Länge nach passiert und noch immer nicht gefunden, was wir suchen. Aber das muss es sein. Es ist das letzte Haus. Ein Berg und eine Kirche bilden den Hintergrund, nach der Straße zu stehen drei Linden, und inmitten dieser Landschaftsrequisiten erhebt sich ein alter Fachwerkbau, an dem ein erkerartig vorspringendes Fenster und zwei Rosenbäume so ziemlich das Beste sind. Die Rosenbäume fassen das Fenster ein, aber sie müssen den schmalen Raum mit zwei Aushängebrettern teilen, auf denen wir im Lapidarstil lesen: Schirme repariert, Drechsler arbeiten in Holz und Horn. Dazu eine große in Holz geschnittene Tabakspfeife, die als Ornament deutungsreich über dem Ganzen schwebt. Das ist allerdings, was wir suchen. Hier wohnt Karl Weise, Poet und Drechslermeister von Freienwalde. Drechselt Pfeifen in guter Ruhe und macht auch wohl einen Vers dazu. Das Ganze hat das Anheimelnde einer Poetenwohnung alten Stils, und wir treten guten Muts ein. Eine Türklingel, nicht eine von den geräuschvollen, die einmal in Bewegung gesetzt wie ein Bellen der Dorfspitz gar kein Ende finden können, sondern eine von den leisen, wohlerzogenen, kündigt unser Eintreten an. Und ehe wir uns noch in dem Halbdunkel, für das die draußen stehenden drei Linden ausgiebig sorgen, zurechtgefunden haben, erscheint aus der Werkstatt her, wo wir eben noch das Schnurren des Rades hörten, ein stattlicher Mann, hemdsärmlich, in Arbeitskostüm, und sieht uns freundlich fragend an. Er ist brünett, groß, breitschultrig und in seiner ganzen Erscheinung vom südslawischen Typus und nach Teint, Haltung und Schnurrbart viel eher ein Sarazener Hauptmann als ein Drechslermeister oder Poet. Nichtsdestoweniger ist er beides, und in den friedliebendsten Dialekt der Welt, im rein Hallensisch, erkundigt er sich nach unserem Begehr. Wir reichen ihm die Hand, sagen ihm, dass wir als gelegentlich ebenfalls Versbeflissene gekommen wären, um das Handwerk zu grüßen, und dass wir vorhätten, wenn irgend möglich, den Abend mit ihm draußen zu verplaudern. Unser Poet schlägt ein, die eben untergehende Sonne mahnt ohnehin am Feierabend, und sich auf Minuten bei uns entschuldigend, führt er uns zunächst in das nebenangelegene Zimmer, das mit seinen geschmückten Wänden die Honneurs des Hauses macht. Wir benutzen diese Pause, uns in dem Putz- und Empfangszimmer neugierig umzusehen, und sind überrascht von der Sinnigkeit der Anordnung. Wenn das ganze Haus ein Poetenhaus ist, so ist dies das Poetenstübchen. Blumen und Bilder wechseln untereinander ab. Geranium und Primel blicken schüchtern zu einer gipfernen Flora auf. Efeutöpfe spannen ihren grünen Bogen über Schrank und Spiegel, und zwischen allermodernste Farbdrucke drängen sich in breiten Ebenholzrahmen ein paar altfranzösische Stiche. Das scheint nicht zueinander zu passen, aber es passt alles sehr gut. Was unsere modernen Zimmereinrichtungen so langweilig macht, das ist das Schablonenhafte und das Beziehungslose. Hier hat alles eine Beziehung, eine Geschichte. Wäre diese Beziehung oft auch keine andere als innerhalb der kleinen Welt eine mühevolle Eroberungsgeschichte. Unser Poet hat sich inzwischen reisefertig gemacht und bietet uns freundlich seine Führerdienste an. Wer wäre dazu geeigneter als er, der nicht nur alle Wege und Stege der Umgegend kennt, sondern auch die schönsten Punkte in Berg und Tal besungen hat? Die vorgeschrittene Stunde aber macht es uns wünschenswert, auf entferntere Touren zu verzichten und unsere Wünsche bescheidentlich in ein »je näher, je besser« kleidend, schreiten wir dem unmittelbar vor der Stadt gelegenen Schloss Gartenberg zu, dessen bauliche Anlage wir schon in einem früheren Kapitel kennenlernten. Aber heute lassen wir Schloss und Pavillon am Abhang des Berges liegen und steigen höher hinauf, wo schmale, durch Parkholz geschlagene Wege in endlosen Windungen die obere Hälfte des Hügels umziehen. Kein besserer Plauderweg denkbar als solch ein Schlängelweg. Die gerade Linie, die den Raum misst, hat auch etwas von einem Zeitmesser, und die siebenmal auf- und abgeschrittene Avenue wirkt unwillkürlich wie ein siebenmal gerückter Zeiger. Aber der Schlängelweg entzieht sich einer derartigen Zeitkontrolle, und die Frage nach dem zu viel wird rein praktisch durch den ermüdeten und nicht ermüdeten Fuß entschieden. Die Füße aber ermüden schwer bei guter Unterhaltung, und solche erfreuen wir uns an der Stelle unseres Führers und Genossen. Von Zeit zu Zeit, wo eine Lichtung im Park einen Blick ins Freie gestattet, stockt das Gespräch. Aber es ist nur ein lässiges Fallenlassen des Fadens. Er ruht nur. Er ist nicht abgeschnitten. Ungesucht nimmt sich das Gespräch an selber Stelle wieder auf. Und in den Hintergrund der stillen Abendlandschaft stellt sich immer klarer das Bild unseres Freundes, wie sein eigenes Wort es vor uns entrollt. Er beginnt mit Schilderungen aus seiner Heimat, seiner Kindheit. Am giebigen Stein spielt er umher, er singt und klettert unter Fels und Trümmern und tut unbewusst seinen ersten Trunk aus Romantik und Märchenwelt. Er singt des Knaben Berglied, er hat eine klare Kinderstimme, aber was frommt armer Leute Kind, Lied und Gesang, wenn beide nicht zu erwerben verstehen? Und so finden wir unseren jungen Freund in den dunklen Straßen Halles wieder. Er trägt den Kurrendemantel und singt ums Brot. Sei's drum. Es haben es bessere vor ihm getan, aber Frau Musiker führt einen knappen Haushalt und andere freie Künste müssen helfen. Zunächst die Dichtkunst. Zunftmäßig tritt er bei ihr ein. Friederike Schmidt, eine blinde Dichterin seiner Vaterstadt, diktiert ihm ihre Lieder und gelehrig, wie er ist, lernt er der Frau Meisterin die paar Hantierungen ab, die ihre Kunst ausmachen, und versucht sich selbst alsbald in seinen ersten Versen. Glückliche Jahre waren es, diese Lehrjahre bei der freien Zunft. Aber wirkliche Lehrjahre sollten folgen. Die Drechsler Kunst löst die Reimekunst ab, und an die Stelle der blinden Frau Meisterin trat ein Meister, der scharf nach dem Rechten sah. Wer indessen der gefunden und vor allem poetischen Geistes ist, trüge nicht verhältnismäßig leicht diese Tage des Lernens und der Laune, diese Tage voll Zwang und Druck und Enge. Man sieht ein Ende ab. In weiter, aber doch immer kleiner und kürzer werdenden Ferne, jetzt 3 Jahre, nur noch 2, jetzt nur noch 1, steht es wie ein Lichtschein und wächst und nimmt Gestalt an, und endlich erkennbar geworden, sehen wir, wie die Gestalt nach außen zeigt, jenseits des Gittertores, in ein weites Land der Freiheit hinein. Das sind die Wanderjahre, die den Lehrjahren folgen, ein Wechsel, den das Leben jedem beschert, er sei hoch oder niedrig geboren, sei Bursch oder Handwerksbursch. Diese Zeit der Freiheit kam endlich auch unserem Poeten. Er wanderte mit Lust, und seine Lieder selbst haben uns ein paar Klänge davon aufbewahrt. Er zog weit umher, arm, glücklich, liederfroh, bis er plötzlich, wie mancher vor ihm, eine Leere und eine Sehnsucht in seinem Herzen wach werden und wachsen fühlte, die ihn wieder heimwärts trieb. Er sang: Wir sind nicht bloß zum Wandern, wie es immer auch gefällt, wir sind zu manchem andern und besseren in der Welt. Und mit dieser Betrachtung kehrte er in seine Vaterstadt heim. Diese nahm ihn wieder auf, und wenn sein Wanderleben lyrisch-poetisch gewesen war, so genoss er jetzt des zweifelhaften Vorzugs, sich sein Daheimleben dramatisch gestalten zu sehen. An Effektszenen kein Mangel. Die Personen, die bei diesem Drama mitwirken, leben zu großem Teile noch, und so sind uns an dieser Stelle nur Andeutungen gestattet. Verlobung aus Träumerei und romantischem Ehrbegriff, Trauung auf dem Totenbette, rätselhafte Wiedergenesung, Entsagung aus fantastischer Opferfreudigkeit und Trennung aus Liebe. Dabei Armut in Reichtum und Reichtum in Armut, so jagen sich die wunderlichsten Szenen und Gegensätze, bis wir nach einem Leben, das den Roman auf seinem eigenen Felde schlägt, unseren Freund in die einfachsten Verhältnisse zurückkehren und an der Seite der schlichtesten, aber besten Frau endlich Ruhe finden sehen. Diese Ruhe indessen entbehrt der Sorge nicht. Schwere Zeiten kamen, und in diesen stillen und doch schweren Zeiten begann die Saite wieder zu klingen, die in den Jahren sich drängender Erlebnisse geschwiegen hatte. an der Drehbank unter dem Surren des Rades fielen mit den fantastisch gekräuselten Flocken auch wieder die ersten Lieder ab. Sie fanden freundliche Hörer, bald auch Leser, und jenen ersten Liedern sind seitdem andere gefolgt. Wir wenden uns hier von unserem plaudernden Freunde, nach dessen Mitteilung wir diese Skizze zu zeichnen versuchten, ab und stattdessen seinen Liedern zu. In seiner ersten Sammlung, die den fast allzu poetischen Titel »Blumen der Wälder« führt, erblicken wir ihn nicht auf seinem eigentlichen Gebiet, überhaupt aber mit einer Aufgabe beschäftigt, die schwerlich jemals von einem Dichter gelöst worden ist. Es handelt sich in diesen Liedern um eine Verherrlichung der freien Walder Natur, und die ursprüngliche Absicht des Dichters scheint auf nichts Geringeres ausgegangen zu sein, als in einem wahrhaft beängstigenden Drange nach Vollständigkeit jeder Kuppe, jedem landschaftlichen Punkt einen poetischen Zettel umzuhängen. Das glückte aber nie. Eine solche Aufgabe ist unpoetisch in sich und in derselben Weise, wie es unmöglich ist, auf sämtliche Schiffe der englischen Flotte oder auf sämtliche Regimenter der preußischen Armee einen Sonettenzyklus zu machen, so verbietet es sich, auf die weit ausgespannte Freienwalder Landschaft Nummer für Nummer zu besingen. Der Verfasser scheint dies schließlich auch selbst empfunden und den zweiten bereits angekündigten Band, der weitere 20 Lieder bringen sollte, glücklich unterschlagen zu haben. Was diesen Blumen der Wälder indessen einen Wert verleiht, das ist ein zufälliger, in gar keiner Beziehung zu dem übrigen Inhalt stehendes Anhängsel, worin der Dichter unserem Altmeister Friedrich Rückert seine Huldigung darbringt. Dies Lied nennt sich »Meister Rückert und sein Lehrjunge« und ist ein sehr glücklicher Griff. Es ist frisch, natürlich, originell. Der geschilderte Hergang aber ist der folgende. Unser Freienwalder Freund hat vor, dem alten Rückert zu seinem 70. Geburtstag in Versen zu gratulieren. Er schickt Frau und Kinder möglichst früh zu Bett und setzt sich bei der sprichwörtlich gewordenen Poetenlampe nieder, um Gedanken und Reime zu Papier zu bringen. Aber auch Poetenlampen verzehren Öl, und die wackere Hausfrau stellt endlich von ihrem Bett aus ziemlich einschneidende Betrachtung über diesen Gegenstand an. Endlich, auf der Höhe des Konflikts, tritt unser Dichter aus der Wolke des Geheimnisses heraus und erklärt, um was es sich handle. Nun wendet sich das Blatt. Mit Vater Rückert ist das was anderes. Über unsere Poetenfrau kommt ein wahrer Opfermut, und siehe da, als durchs immergrün unschmückte niedre Werkstattfensterlein goldner Frühstrahl mich erquickte, schloss ihr Kranz mein Liedchen ein. Schüchtern wag ich's da zu bringen, vieler Lied wird heut dir klingen. Singe alle wohl wie meins, imge aber doch wohl keins. Dies Lied weckte unserem Poeten viel Freude, aber was wichtiger ist, es stellte ihn und sein Talent an den rechten Fleck. Er selbst, schon in dunkler Ahnung davon, hat diesem Liede das Motto gegeben: Geh vom Häuslichen aus und verbreite dich, so gut du kannst, über die Welt. Wie diese Worte Motto seines Liedes gewesen waren, so wurden sie nun der Leitstern für sein poetisches Schaffen überhaupt. Das Haus und sein persönliches Erlebnis innerhalb desselben, vor allem seine blonde Frau in ihrer Schlichtheit und Tüchtigkeit, wurden der Mittelpunkt seiner Dichtung. Und mit innigem Gefühl konnte er von jener singen. Als Bestes wardst du mir gegeben, du, die nicht meine Lieder liest und dennoch Stoff aus ihrem Leben in jedem meine Lieder gießt. Ein neuer Geist kam in seine Produktion, das Gezwungene fiel fort, das Natürliche trat an die Stelle und ein Jahr später konnte er der Welt seine erste wirkliche Dichtung bieten. Sie führte den Titel »Die Braut des Handwerkers« und ist ein anmütiges Idyll, das uns in 5 Kapiteln vom Morgen bis zum Abend des Hochzeitstages geleitet. Alles, was uns ein Menschenherz lieb und wert machen kann, das klingt hier zusammen. Genügsamkeit, kindlich einfacher Sinn, Liebe, Pietät und Gottvertrauen. Die ersten Gesänge, vielleicht die gelungeneren, zeigen uns die Braut, wie sie das eingebrachte Gespinst vor dem Bräutigam ausbreitet, darunter auch ein Leinstück, bei dessen Anblick ihr unwillkürlich die Tränen aus den Augen brechen. Es erinnert sie an ihre Kinderjahre, an den Tag, wo nach Feuersbrunst und Not und Krankheit die fleißige Hand ihrer Mutter das Garn zu diesem Stück zu spinnen begann. Sie entsinnt sich auch der Worte, die damals die Mutter zu ihr sprach, und sie wiederholt sie jetzt. Setz auf den Herrn dein ganzes Hoffen. Lass nie von ihm bei anderer Spott. Je mehr das Unglück dich betroffen, je inniger schließe dich an Gott. Lass Fleiß durch deine Tage blühen, und heiter lächelnd wird ihr Glanz. Hoff und vertrau auf Schweiß und Mühen, leg endlich Gott den Siegeskranz. Es wird das Häuschen neu erstehen, wir werden es nach Gottes Rat im Schmuck der Reben wiedersehen. Aus Tränen sprießt die Freudensaat. Und nun, mein Kind, frisch angefangen, bring Arbeit mir ans Lager her. Beim Schaffen haben Gram und Bangen auf unser Herz die Macht nicht mehr. Mit diesen Worten, die sich mehr denn einmal auch an unserem Freunde selbst bewährt haben, nehmen wir Abschied von ihm. Not und Sorge sind ihm reich aufgebürdet worden, und er liebt es wohl nicht ohne einen leisen Anflug von Bitterkeit, sein Leben mit dem des Gellertschen Esels zu vergleichen, den alle drei Brüder benutzen und futtern sollten. Sie benutzten ihn auch alle drei, aber keiner futterte ihn. Indessen sei es drum, eben den Segen der Arbeit, von dem jene Strophen sprechen, hat auch ihm über vieles hinweggeholfen. Humor und Dichtkunst haben ein weiteres getan und werden es ferner tun. Vor allem aber möge ihm Leben und Dichten der glücklich bescheidene Sinn verbleiben, der ihn an die Spitze seiner ersten Liedersammlung die Worte stellen ließ. Wenn du auch nur Kleines leistest, wird es doch zum Ruhm gereichen. Wenn du nur dich nicht erdreistest, es dem Großen zu vergleichen.